Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland gibt es nach wie vor ein deutliches Wohlstandsgefälle. Das geht aus einer heute veröffentlichten Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Sie zeigt, in welcher Region Privathaushalte höhere und niedrigere verfügbare Einkommen haben. Besonders Ostdeutschland liegt insgesamt deutlich hinten. Auf den Spitzenplatz kommt der bayerische Landkreis Starnberg. Das Einkommen ist hier mehr als doppelt so hoch wie beim Schlusslicht Gelsenkirchen.
Das Ruhrgebiet, hohe Arbeitslosigkeit, geringe Kaufkraft und wenig Perspektive. Die Hans-Böckler-Stiftung hat alle 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland verglichen. Ergebnis: Im bayerischen Starnberg liegt das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen, also das Einkommen nach Abzug von Steuern und Abgaben, bei etwa 35.000 Euro pro Jahr. In Gelsenkirchen sind es gerade mal 16.000 Euro. Besonders niedrig ist laut der Studie auch das Einkommen der Menschen in Teilen des Saarlandes, Niedersachsens sowie in Ostdeutschland.
Das Auffälligste ist natürlich der Ost-West-Unterschied, der dadurch begründet ist, dass im Osten die Industrie nach der Wiedervereinigung quasi weggefegt wurde.
Oberbayern, Stuttgart oder Düsseldorf sind laut dieser Studie Regionen, in denen Menschen mehr Geld haben als anderswo.
Hier sehen wir, dass alle Bürger davon profitieren, dass es die Region wohlhabend ist. Also auch diejenigen, die selbst kein hohes Einkommen haben, haben eine höhere Lebenserwartung, wenn sie in einer wohlhabenden Region leben.
Aber was man sich leisten kann, hängt nicht nur vom Einkommen ab, gibt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft zu bedenken.
Die Preisniveaus in den Städten sind stark unterschiedlich. Da spielt vor allem die Miete eine große Rolle. Die sind halt in München um ein Vielfaches teurer als in Chemnitz. Aber auch die Preise im Lokal, beispielsweise für eine Maß Bier.
Unabhängig davon fordern der Deutsche Städtetag und der Paritätische Wohlfahrtsverband mehr finanzielle Unterstützung für strukturschwache Regionen.
Den Menschen hierzulande droht ein weiterer Dürresommer. Sollte die Trockenheit andauern, könne die Dürre von 2018 sogar übertroffen werden, warnt der Deutsche Wetterdienst. Selbst wenn es noch viel regnen sollte, bleibt die Bodenfeuchte den Schätzungen zufolge unter dem langjährigen Durchschnitt. Bereits seit Tagen kommt es zu Wald- und Flächenbränden. Vielerorts herrscht wegen akuter Brandgefahr die höchste Warnstufe.
Und schon wieder brennt ein Wald in Thüringen. Dieses Mal bei Plaue im Ilm-Kreis. 20 Feuerwehren sind im Einsatz. Der Brand befindet sich in unmittelbarer Nähe zu bewohntem Gebiet. Erst gestern hatte ein Landrat weiter östlich Katastrophenalarm in der Nähe von Saaldorf ausgelöst. Hier standen 13 Hektar in Flammen. Zwei von mehreren Bränden in Deutschland. Und die Waldbrandgefahr wird wohl in den nächsten Tagen noch bestehen bleiben, vor allem im Nordosten des Landes. Auch im kommenden Sommer rechnet der Deutsche Wetterdienst mit kritischen Situationen.
Das sieht eben so aus, dass wenn es trocken bliebe, wir noch eine ähnlich starke Trockenheitssituation haben wie im letzten Jahr. Zum Teil eben noch schlimmer.
Wirksames Mittel bei der Waldbrandbekämpfung sind Löschhubschrauber wie hier bei den brennenden Moorgebieten in der Nähe von Vechta. Es gibt zu wenig in Deutschland, sagt der Deutsche Feuerwehrverband und fordert 10 bis 20 Maschinen, die während der Waldbrandsaison ständig zur Verfügung stehen. Wie viele Löschhubschrauber in Deutschland aktuell einsatzfähig sind, kann niemand genau sagen.
Die Zahl der jetzt zur Verfügung stehenden Hubschrauber kann man nicht genau verifizieren. Das liegt daran, die Bundeswehr-Hubschrauber und die Bundespolizei-Hubschrauber haben originär eigentlich ganz andere Aufgaben. Und man müsste tagesaktuell fragen, wie viele sind frei, damit wir sie nutzen können. Aber wir gehen davon aus, 1, 2 bei der Bundeswehr, 3, 4 bei der Bundespolizei.
Die Forstbehörden machen darauf aufmerksam, dass die wenigsten Waldbrände in Deutschland natürliche Ursachen wie Blitzschlag haben. Häufigster Auslöser ist fahrlässiges Verhalten.
Im Ring um mehr Klimaschutz gibt es erneut Diskussionen in der Koalition. Bundesumweltministerin Schulze von der SPD und Spitzenpolitiker der Union sind für die Einführung einer CO2-Steuer. Auch die Grünen fordern eine Abgabe auf CO2-Emissionen. Sie soll klimafreundliche Technologien und Verhaltensweisen fördern. Unionspolitiker wie der Fraktionsvize Linnemann sind gegen einen nationalen Alleingang. Sie wollen ein mit der EU abgestimmtes Vorgehen.
Noch immer sind auf deutschen Straßen kaum Elektroautos unterwegs, stattdessen viele Fahrzeuge mit hohem Verbrauch. Während in einigen Bereichen der Ausstoß von CO2 über die Jahre zurückging, hat sich im Verkehr praktisch nichts getan. 1990 wurden hier 163 Millionen Tonnen Treibhausgas freigesetzt, 2018 kaum weniger, 162 Millionen. Soll sich Verhalten ändern, müssen Benzin und Diesel wohl teurer werden. Das Umweltministerium plädiert für eine CO2-Abgabe auch auf Treibstoff.
Erst einmal geht es darum, dass wir einen Weg finden müssen, dass Kohlendioxid und andere Treibhausgase entsprechend weniger ausgestoßen werden. Und das ist natürlich über den Preis möglich, wie wir es ja sehr gut wissen, aus dem Emissionshandel.
Der europäische Emissionshandel für Industrie- und Energieerzeuger geht so. Wer CO2 produziert, muss dafür Berechtigungsscheine kaufen, sogenannte Zertifikate. Spart ein Unternehmen Treibhausgas ein, darf es den Berechtigungsschein behalten und meistbietend weiterverkaufen. Wer dagegen mehr CO2 ausstößt, muss sich zusätzliche Zertifikate besorgen. Weil es in Zukunft immer weniger Berechtigungsscheine gibt, wird CO2 immer teurer und Einsparen attraktiv. Wozu also eine neue CO2-Abgabe, fragt der Wirtschaftspolitiker Linnemann, wenn es doch schon den Emissionshandel gibt.
Mit einer CO2-Steuer nehme ich die Bürger nicht mit, weil das ist das alte Lied, die Politik erhöht Steuern und wenn sie das Ziel nicht erreicht, werden einfach wieder die Steuern erhöht. Damit muss Schluss sein und wir sollten den Emissionshandel ausweiten auf europäischer Ebene. Das ist klimafreundliche Politik.
Doch der Emissionshandel reicht nicht, sagen Befürworter der Abgabe. Für den Verkehr zum Beispiel gilt er gar nicht und das europaweit zu ändern würde viel zu lange dauern. Ohne Abgabe seien die Klimaziele nicht zu schaffen, aber sozial gerecht müsse sie sein.
Also für uns Sozialdemokraten ist wichtig, dass dieser CO2-Preis keine zusätzliche Einnahmequelle ist. Wir wollen nicht mittlere und untere Einkommen zusätzlich belasten. Das heißt, wir werden die Verbraucherinnen und Verbraucher an einer anderen Stelle dann wieder entlasten.
Nicht betroffen von einer deutschen CO2-Abgabe seien Flugreisen. Der Flugverkehr müsse international geregelt werden. Und auch Fleisch werde nicht teurer. Niemand plane derzeit eine Treibhausabgabe für die Landwirtschaft, heißt es im Umweltministerium.
Die Regierung in Sri Lanka hat nach den Vorwürfen gegen die Sicherheitsbehörden erste Konsequenzen angekündigt. Präsident Sirisena sagte, Hinweise von ausländischen Geheimdiensten auf die Anschlagspläne seien nicht weitergegeben worden. Deswegen habe er den Polizeichef und den Stabschef des Verteidigungsministeriums gebeten, ihren Rücktritt einzureichen. Die Zahl der Menschen, die durch die Anschläge ums Leben kamen, erhöhte sich inzwischen auf fast 360.
In dieser Kirche von Negombo sind am Ostersonntag viele Menschen in den Tod gerissen worden. 130 Gläubige verloren hier ihr Leben. In der Hauptstadt Colombo suchen Familien in Leichenhallen nach ihren Angehörigen. Das Schicksal von mehreren Ausländern ist noch ungeklärt. 8 der 9 Selbstmordattentäter seien identifiziert, darunter eine Frau, alle radikale Islamisten. Das Verteidigungsministerium räumt heute einen großen Fehler ein. Wenn die Informationen an die richtigen Leute weitergegeben worden wären, wäre alles zu verhindern oder wenigstens zu minimieren gewesen. Geheimdienste hatten Informationen zu Anschlagszielen geliefert. Im Brief der obersten Polizeibehörde standen Details. Doch der sei nicht weitergegeben worden, so die Regierung. Konsequenzen heute: Sri Lankas Staatspräsident hat den Polizeichef und einen hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums zum Rücktritt aufgefordert. Die Radikalisierung junger Muslime sei bekannt gewesen, sagt Jehan Pereira vom Nationalen Friedensforschungszentrum. Unsere Soldaten erzählen mir, und die sind nah bei den Leuten, dass sich da eine Radikalisierung vollzieht, aber niemand reagiert darauf. Heute gab es Angriffe auf Muslime in Negombo. Die Attentate könnten dafür sorgen, dass Streit zwischen den Religionen in Sri Lanka aufflammt.
Der designierte ukrainische Präsident Selenskyj fordert, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Er erklärte, die Ukraine zähle auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und auf mehr diplomatischen Druck. Anlass sind von Moskau erlassene Regeln, die es Bewohnern der Ostukraine erleichtern, die russische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Selenskyj hatte Friedensverhandlungen mit Russland nach seiner Wahl am Sonntag als eine seiner Prioritäten bezeichnet. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist zu einem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Putin nach Russland gereist. Kim traf bereits heute in der Hafenstadt Wladiwostok ein. Die Gespräche mit Putin sind für morgen geplant. Zentrale Themen sollen das nordkoreanische Atomprogramm und die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder sein.
Bei der Einfahrt noch schnell die Fenster nachputzen. Ankunft von Kim Jong-un am Bahnhof in Wladiwostok. Er kommt im gepanzerten Zug. Doch der stoppt leider an der falschen Stelle und muss so lange rangieren, bis der rote Teppich genau vor Kims Tür liegt. Die Vorbereitungen des Gipfels waren lange geheim gehalten worden. Zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt ist Kim in Russland. Ein Minister begrüßt ihn, Präsident Putin reist erst später an. Dem russischen Fernsehen gab Kim ein kurzes Interview. Ich bin mit den warmen Gefühlen meines Volkes nach Russland gekommen und ich hoffe auf ein erfolgreiches und nützliches Treffen. Nach russischen Angaben soll es bei dem Treffen vor allem um Nordkoreas Atomprogramm gehen. Auch Moskau beunruhigt die atomare Aufrüstung des Nachbarn. Russland hält sich an die UN-Sanktionen gegen Nordkorea, will sich aber für eine Lockerung einsetzen. Davon würden beide Seiten profitieren. Alles ist minutiös geplant. Bei Anfahrt der Limousine müssen die Bodyguards mitlaufen. Kim wird 3 Tage in Russland bleiben. Verträge oder Vereinbarungen sind nicht vorgesehen. Erst im März war ein Gipfeltreffen zwischen Kim und dem amerikanischen Präsidenten Trump zu Fragen der atomaren Abrüstung Nordkoreas gescheitert. Russische außenpolitische Experten sehen in Kims Besuch eine Chance für Moskau, sich als Vermittler ins Spiel zu bringen.
In Hongkong hat ein Gericht Anführer der sogenannten Regenschirmbewegung für mehr Demokratie zu Gefängnisstrafen verurteilt. Bis zu 16 Monate müssen 4 Aktivisten in Haft, weil sie vor 5 Jahren bei Protesten die öffentliche Ordnung in der chinesischen Sonderverwaltungszone gestört haben sollen. Vor der Urteilsverkündung hatten die Angeklagten ihre Haltung verteidigt. Zehntausende waren 2014 für mehr Unabhängigkeit von China auf die Straße gegangen. Nach Überschwemmungen in Südafrika ist die Zahl der Toten auf mehr als 50 gestiegen. Laut Behördenangaben sind inzwischen 51 Leichen geborgen worden. Im Gebiet rund um die Hafenstadt Durban im Osten des Landes hatten tagelange Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Mehr als 1000 Menschen mussten laut Präsident Ramaphosa ihre Häuser verlassen.
Hier brach die komplette Straße weg und mit ihr die Uferböschung und Häuser. Ein Schock für die Bewohner dieses Viertels der Hafenstadt Durban. Einige waren zu Hause, als der große Regen kam. Ich war in meiner Hausbar, als im Boden ein Riss von einem halben Meter Breite aufbrach, sagt dieser Anwohner. Mein Enkel und ich sprangen auf die andere Seite und rannten durch das Fernsehzimmer, das dann hinter uns zusammenbrach. Noch Stunden nach den Regenfällen stürzen Häuser ein. Felsen und Schlammlawinen begraben Menschen unter sich. Andere ertrinken im Hochwasser. Überschwemmt sind auch viele Armenviertel. Manche gelten wegen ihrer tiefen Lage schon seit Jahren als Risikogebiete. Doch bisher hat man die Bewohner nicht umgesiedelt. Wir werden ihnen so viel Unterstützung geben, wie wir können, verspricht der südafrikanische Präsident den Opfern heute. Wir werden sicherstellen, dass sie alles bekommen, was sie brauchen. Die Suche nach Verschütteten geht weiter. Meteorologen rechnen mit neuen schweren Niederschlägen.
Die Lottozahlen: 1, 9, 11, 44, 47, 49, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 25. April.
Wolken des Tiefs bei Irland sorgen in der Nacht vom Westen bis in die Mitte Deutschlands für kräftige Schauer und Gewitter mit teilweise schweren Sturmböen. Im Laufe der Nacht ziehen sich die Schauer in den Norden zurück. Am Tag viel Sonne in der Osthälfte bis zum Abend. Über dem Westen sind einige Wolken unterwegs, ganz im Westen regnet es mitunter. Bis zum Abend kommen die Wolken etwas weiter Richtung Mitte voran, einzelne Gewitter sind möglich. In der Nacht 12 bis 4 Grad, am Tag 15 Grad in der Eifel, 28 Grad im Südosten. Am Freitag Sonne im Osten, sonst regnet es gebietsweise, am Nachmittag dann im Osten Schauer und Gewitter. Am Samstag überall unbeständiges Wetter, am Sonntag vor allem im Süden und Westen Schauer.
Gegen 21.30 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokals meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Trockenheit in Deutschland, drohte ein weiteres Dürrejahr und Spurensuche in der muslimischen Gemeinde. Woher stammt der Terror in Sri Lanka? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.